Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Eine ungerade Folge, die 91. Folge. Ich habe übrigens schon mal ausgerechnet, wann die 100. kommt. Ich habe die CeBIT-Sendung dazugerechnet. Das wird die Sendung am 17. März sein. Mit unserer 100. CC2-Sendung sein.
Das geht ja 100. Audiocast.
Rasend schnell. So, jetzt habe ich aber noch keinen begrüßt. Ich begrüße alle, die uns zuhören, ob Männlein oder Weiblein, mal was ganz anderes. Und Wolfgang Rudolph, Sie haben eben schon gehört, ist natürlich auch hier. Und wir wollen mal ganz kurz sagen, was wir in dieser Sendung so alles durchnehmen wollen. Als Thema, was wir als erstes einmal aufzeichnen werden, das ist, es gibt einen Web-TV-Sender, Tech-TV. Der wird vom VDI,
ja. Jetzt eine vom VDI gegründete Initiative.
Ja. Und die Initiative heißt Sachen machen, aber da werden wir gleich noch drauf kommen. Und das nächste Thema ist...
Das ist dann die Soundbridge. Du willst etwas erzählen über die Fähigkeiten der Soundbridge.
Ja, und das
Warum? Es sind auch einige Leute, die haben da sich schon darauf gemeldet.
Die haben da auch ein bisschen Probleme mit Vista, aber wer hat ihn nicht? Und die, naja, das kann man alles lösen bei der Soundbridge. Ich habe mittlerweile sogar eine Fernbedienung in meinem PDA für die Soundbridge. Kommen wir gleich noch kurz drauf.
Dann haben wir für die Medizintechnik etwas Neues. Sensoren, Drucksensoren sind eigentlich bisher nur für technische Geräte bekannt. Jetzt gibt es aber Leute, die haben solche Drucksensoren entwickelt und wollen sie uns ins Auge bauen. Allerdings nur zum Überwachen von Augeninnendruck, Gehirndruck, Blasendruck und ähnliche Sachen.
Ja, so klitzekleine Drucksensoren sind das.
Ja.
So, aber jetzt wollen wir erstmal den Herrn Renkel vorstellen. Sie haben das also irgendwie wörtlich genommen, dass wir in der Bundesrepublik über Nachwuchs klagen, was so Ingenieure angeht, dass technische Berufe nicht unbedingt gut angenommen werden in puncto Studium und so weiter und wollen jetzt dagegen lenken. Was wollen Sie denn machen?
Ja, da haben wir als VDI natürlich schon sehr viele Aktionen in der Vergangenheit gestartet, um dem derzeitigen Ingenieurmangel entgegenzusteuern, beziehungsweise betrifft es ja nicht nur die Ingenieure, sondern auch technische Berufe. Und im Rahmen dessen haben wir Anfang 2006 die Initiative Sachen machen gegründet, der mittlerweile rund 100 Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft angehören, die sich stark für die Ziele einsetzen, zum einen Innovationen fördern, das Image des Technikstandorts stärken, aber eben auch Menschen und insbesondere den Nachwuchs für Technik zu begeistern. Und im Rahmen dessen haben wir jetzt ja mit dem Beginn des zweiten Jahres und dritten Jahres der Initiative ein neues Projekt ins Leben gerufen, das jetzt letzte Woche an den Start ging, und das ist ja der Sender TechTV im Internet.
Kann man da schon was sehen?
Da kann man schon was sehen, sicherlich. Unter www.techtv.de kann man die erste Sendung von TechTV sehen mit mehreren moderierten Beiträgen, und die Sendung wird jetzt monatlich mit neuen Beiträgen über das Internet zu sehen sein.
Diese Beiträge, kommen die von Ihnen selbst? Das heißt, drehen Sie die selbst? Haben Sie da ein Studio und ein Team, oder wo kommen die her?
Da haben wir ein Team, also wir arbeiten da eng mit Fischer Apelt TV Media zusammen, die für uns die Beiträge produzieren, dann auch in Unternehmen reingehen. Das sind dann auch Unternehmen der Initiative Sachen machen und dort dann eben A, die Experten natürlich interviewen zu neuen Technologien, und B, dort auch natürlich die technischen Produkte in Bewegtbild festhalten.
Diese Beiträge werden dann im Studio von einer Moderatorin zusammengebunden.
Die werden dann nicht nur von einer Moderatorin, sondern vom ganzen Redaktionsteam zusammengebunden und dann auch so aufbereitet, dass es insbesondere auch für Jugendliche interessant ist.
Welche Zielgruppe sprechen Sie an?
Wir sprechen besonders die Zielgruppe der 14- bis 19-Jährigen an.
Das ist die Zielgruppe, die eigentlich ja zum Teil schon in der Berufsausbildung ist. Ist es nicht ein bisschen spät? Müsste man nicht noch die Jüngeren mitholen?
Vom Prinzip haben Sie da nicht ganz Unrecht. Also da versuchen wir dann auch sicherlich noch in die Richtung auch ein Stück weit stärker zu gehen. Also wir haben jetzt die ersten Beiträge gesehen. Da muss man schon sagen, dass die schon gut gemacht sind und auch diese Zielgruppe genau ansprechen. Aber sicherlich müssen wir da vielleicht auch noch schauen, ob wir da nicht auch noch vielleicht ein Stück weit stärker das noch weiter runterbrechen, und um dann eben auch die jüngere Zielgruppe anzusprechen.
Es war ja eigentlich, als wir damals den ersten Computerclub als Fernsehsendung beim WDR installiert haben, unser Antrieb, dass wir versuchen wollten, den Menschen draußen Technik näher zu bringen. Wir wollten den Computer entmystifizieren und zeigen, dass jeder mit einer solchen Maschine umgehen konnte. Denn damals hieß es, ach Computer, das ist doch alles nichts und das bringt nichts und die machen nur Fehler. Das waren so Schutzbehauptungen von Menschen, die Angst hatten, mit dem Gerät, mit der neuen Technik nicht umgehen zu können. Und wir haben wirklich viel Energie hineingesteckt und haben auch eine Menge bewegt, denke ich. Aber trotzdem ist von der politischen Seite her das Thema Technik ja meiner Meinung nach fast kaputt gemacht worden. Und die Erfolge, das sehen wir jetzt, sind Negativerfolge. Uns fehlen die Techniker, die Ingenieure. Uns fehlt eigentlich das, was unser Land auszeichnet. Wie glauben Sie denn, wird eine solche Sendung wirken? Glauben Sie, dass wir innerhalb der nächsten 3, 4, 5, 6 Jahre da schon etwas erkennen können, dass die 14-Jährigen, die dann 18 sind, vielleicht studieren, vielleicht einen technischen Beruf ergreifen?
Also die Sendung alleine wird da sicherlich jetzt kein Umdenken in der gesamten Gesellschaft oder insgesamt bei den Jugendlichen bewegen können. Sicherlich probieren wir erstmal mit der Sendung also einen gewissen Bekanntheitsgrad, so wie es zum Beispiel der Computerclub hat und hatte, zu erreichen, damit die Jugendlichen die Sendung sehen. Und ich glaube schon, dass die Sendung dann bei dem einen oder anderen Jugendlichen zu einem stärkeren Überlegen führen wird, vielleicht dann doch einen technischen oder einen Ingenieurberuf aufzugreifen. Dass man mit der Sendung alleine da jetzt in 3 bis 4 Jahren vielleicht dann, ich sag jetzt mal in die Tüte gesprochen, 10.000 mehr technikbegeisterte Jugendliche hat, die sich dann auch für diesen Berufszweig entscheiden. Das bleibt abzuwarten. Da müssen sicherlich auch noch andere Rahmenbedingungen geändert werden, wie beispielsweise eben auch von politischer Seite, dass eben Technik auch stärker in den Unterricht mit integriert wird, beispielsweise mit einem Pflichtfach Technik, was der VDI ja schon seit Jahren fordert, was aber in den wenigsten Bundesländern bisher umgesetzt wurde.
Wir haben ja so ein ähnliches Problem. Wir wollen ja auch mit unserer Technik, die wir erklären, nach draußen kommen. Und wir haben es unheimlich gut geschafft, muss man sagen, dass wir einen Spagat gemacht haben. Wir bedienen also die Leute, die zu uns passen, die mit uns 22 Jahre lang das Fernsehen mit angeschaut haben. Und wir bekommen jetzt durch das neue Medium jede Menge junger Leute. Wir haben also 15-Jährige, 16-Jährige, 13-Jährige. Wir kriegen immer E-Mails von denen geschickt, kannte euch nicht im Fernsehen, dafür bin ich noch zu jung. Jetzt macht ihr das aber besonders gut. Und zwar, weil wir die Sache nicht auf die Jugend münzen, sondern wir münzen die einfach so für normale Menschen, die denken können. Und wenn ich das höre, was Sie da vorhaben, und stellen da wieder eine junge Frau da ins Studio, die hat bestimmt keinen Ingenieurabschluss, oder hat sie doch?
Oh, ob sie einen Ingenieurabschluss hat, da müsste ich jetzt lügen. Aber letztendlich steckt da ja ein redaktionelles Team dahinter. Und das wird natürlich auch in Zusammenarbeit mit den Fachleuten, beispielsweise in den Unternehmen, gemacht, Technik nicht mehr, sag ich mal, falsch erklärt wird.
Sind da Ingenieure dabei bei dem Team?
Ja, da sind Ingenieure dabei, sicherlich, ja. Und letztendlich müssen die auch die Rücksprache mit den Experten in den Unternehmen halten, wenn sie beispielsweise ein Gezeitenkraftwerk erklären. Mhm. Also von daher achten wir natürlich schon sehr stark darauf, dass dort inhaltlich natürlich das Ganze auch korrekt wiedergegeben wird. Und was jetzt, sage ich mal, den Anspruch der Sendung betrifft, ist die Sendung sicherlich jetzt nicht ausschließlich für die 14- bis 19-Jährigen interessant. Mhm. Also ich für meinen Teil kann da auch sagen, dass auch ich da doch noch einiges mitnehmen konnte aus der Sendung.
Okay, also ich werde auch mal www.tectv.de eintippen, mir das mal anschauen. Mhm. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, nicht zu danken.
Tschüss. Da wiederhören. Lernst du etwas, ja? Endlich mal so. Ja, auch von mir schönen Dank. Schönen Tag noch, Herr Henke.
Jo, tschüss.
Wolfgang Back, du hast mal in einem Beitrag Back packt aus eine Soundbridge vorgestellt. Da hat es eine Menge Nachfragen gegeben. Es sind viele Leute, die waren begeistert davon. Es gab aber auch einige, die hatten Probleme, die Software zu installieren. Woran liegt's denn?
Ja, also die Soundbridge selbst macht keine Probleme. Die ist auch relativ schnell anschließbar. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Router so eingestellt habe, dass ich mit festen statischen IP-Adressen rein will, dann muss ich die Soundbridge auf die statische IP-Adresse bringen. Und da kein Stecker dran ist oder keine Buchse dran ist für ein LAN-Kabel, ist das ein bisschen kompliziert.
Wie gehst du denn dabei vor?
Die Soundbridge erzählt dir dann auf einmal, sie habe eine ganz andere IP-Adresse mit einem ganz anderen IP-Raum mit 169.254 oder sowas. Das passt nicht normalerweise zu deinem Router mit der 192.168. Mhm. Und da musst du hingehen und musst so tun, als wärst du die Soundbridge mit deinem Rechner, musst deine eigene IP-Adresse auf den anderen Adressraum einstellen. Und dann kannst du über das wunderbare DOS, die schwarze Kiste, kannst du dann zum Beispiel eine Verbindung herstellen über den Kanal 4444. Und dann bist du mit der Soundbridge verbunden, bist in der Kommandozeile. Und
dann kannst du dort eine neue IP-Adresse
dann verpassen. Dann kannst du IP-Set sagen und gibst sie deine IP-Adresse ein und dann nimmt er die dann auch an.
Das heißt, dann musst du an deinem Rechner wieder die ursprüngliche IP-Adresse herstellen.
Dann musst du wieder rückwärts, natürlich wieder die alte IP-Adresse wieder herstellen. Und dann geht der schön auch in den Router rein und sie funktioniert dann. Aber wer mit DHCP arbeitet, also wo die IP-Adresse automatisch vergeben wird, der dürfte eigentlich gar keine Probleme haben. Das müsste wirklich automatisch gehen.
Ja, dann bezieht die direkt von dem Router und dann...
Und bei der Soundbridge, ich habe das so im Forum mal ein bisschen so gelesen, da ist ja richtig was los dabei, denn da gibt es auch eine Kommandosprache, die man sich aus dem Netz herunterladen kann. Und da habe ich zum Beispiel für den PDA eine wunderbare Fernbedienung rausbekommen. Da kann ich sehen, was da gerade läuft und so weiter und kann dann auch die Presets verändern. Und
wie bekommt der PDA das mit?
Über WLAN, ja. Und also das sind ganz, ganz nette Sachen und die ist sehr flexibel, diese Soundbridge. Wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, da gibt es noch sehr viel mehr Befehle, die ich direkt über die Kommandozeile eingeben kann. Aber immer wieder ist das DOS dabei. Ist ja schon wahnsinnig. Mhm.
Und Probleme mit Vista, was gibt es da?
Ach so, ja, ist ein Programm dabei, was Snooper heißt. Und zwar kann ich da mit diesem Programm, kann ich die Presets belegen, also die Tasten da belegen und kann zum Beispiel sagen, da hätte ich gerne den WDR drauf und da hätte ich gerne das drauf und da hätte ich gerne das drauf. Da hätte ich gerne, wie ich es bei mir gemacht habe, den WDR CC2, den CC2 drauf, also den Podcast.
Und WDR hat so eine gute Sendung.
Und die kann ich mir dann auch über die Soundbridge anhören, indem ich das in die Presets reingesetzt habe. Mhm. Und dieser Radio Snooper, dieses Programm ist eben, wenn ich das mit Vista installiert habe, kommt nichts an. Aber es gibt ein Webinterface dazu, wo ich das auch wiederum machen kann. Da brauche ich gar kein Programm dazu.
Gut, dann startst du also deinen Firefox oder sonst irgendetwas, gehst damit rein und kannst die Belegung auch dort machen.
Ja, genau.
Gut, dann ist man ja auch betriebssystemunabhängig.
Ja, ich werde auch noch ein bisschen was auf unserer Seite darüber schreiben und dann ist allen sicherlich geholfen. Und ich habe da gelesen, dass viele das zu ihrem neuen Hobby gemacht haben, mit der Soundbridge herumzufummeln. Schlägt im Grunde genommen die anderen Webradios, weil die nicht so flexibel sind in der eigenen Programmierung.
Ja, und ist ja auch noch preisgünstiger, oder?
Es gibt verschiedene Soundbridges, habe ich jetzt erst gelernt.
Versionen.
Das ist also die Pinnacle, die ich da hatte. Die ist ganz, ganz abgemagert, deshalb ist auch so preiswert.
Ja.
Und es gibt in Amerika gibt es noch andere mit viel größerem Display und da wird auch die Empfangsfähigkeit angezeigt und das Datum wird angezeigt und so weiter.
Naja, also Datum nehme ich einen Abreißkalender, Empfangsfähigkeit, das höre ich. Also wenn ich so ein Gerät habe, dann will ich eigentlich etwas hören. Deswegen heißt das Ding ja Soundbridge.
Und das ist schon fantastisch, was da rauskommt. Also ich finde, das ist schon gut, wenn man das an eine gute Stereoanlage anschließt. Das macht jedes normale FM-Radio, macht das schon Konkurrenz.
Lieber Herr Back, da hast du eine feine Sache ausgepackt. Und jetzt haben wir auch mal darüber gesprochen. Ich hoffe, dass der eine oder andere mit diesen Tipps zurechtkommt und seinen Teil da konfigurieren kann. Aber wir gehen weiter im Programm. Sensoren überwachen Produktionsprozesse, entlarven winzige Risse in Flugzeugteilen und ermitteln die Wäschemenge in einer Waschmaschine, um einzustellen, wie viel Waschpulver genommen werden soll. Künftig sollen sie ihre Dienste auch im menschlichen Körper leisten und bei erhöhtem Druck im Auge zum Beispiel oder in der Blase oder im Gehirn Alarm schlagen. Das Fraunhofer Institut für mikroelektronische Schaltungen und Systeme, IMS in Duisburg, hat einen solchen Sensor entwickelt. Und einer der Entwickler ist Thomas van den Boom, den haben wir hier am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag. Herr van den Boom, hört sich ja ziemlich, ja, abenteuerlich an. Man hat also jetzt irgendeinen Sensor entwickelt, der in den Körper implantiert werden kann. Wie groß ist denn so ein Teil?
Ja, der eigentliche Sensor, von dem wir da reden, also ein einzelner Sensor, der hat einen Durchmesser von ungefähr 90 Mikrometern.
Mit einem Sensor kommt man meistens nicht aus.
Also Millionstel Meter.
Genau.
Millionstel Meter, also ein Tausendstel Millimeter.
Ja. Richtig. Genau. Und
sind also 90 Tausendstel Millimeter oder 900stel, um es klarer zu sagen.
Ja. Und jetzt, wenn der ins Auge jetzt kommt, um den Druck zu messen, dann braucht er noch eine Elektronik dazu, um sich nach außen hin bemerkbar zu machen. Wie geht das denn?
Genau. Ja, unsere Drucksensoren, die arbeiten kapazitiv und wir können sie zusammen mit der Elektronik auf einem Chip direkt zusammenbauen. Also das nennt man eine monolithische Integration, sprich Elektronik und Sensor zusammen auf einem Stück Silizium.
Und wie bekommt diese Elektronik Strom?
Der Strom, der wird drahtlos und induktiv über ein Zusatzgerät, beispielsweise in einer Brille, übertragen. Also sprich, es gibt eine Spule am Chip und es gibt eine Spule in der Brille und der Abstand der Brille, die der Patient trägt und zur Spule, die am Chip ist, der ins Auge kommt, der ist konstant und das nutzt man aus und kann die Energie drahtlos, induktiv von der Brille auf den Chip ins Auge übertragen.
Also so ein Transformatorprinzip
eigentlich. Ja, genau. Das ist
wird dieser Druck kontinuierlich gemessen oder in gewissen Abständen?
Nee, den Druck, den misst man in gewissen Abständen. Und das wiederum kontinuierlich.
Wegen der Batterie, oder?
Nee, weil man den Druck einfach gar nicht so oft braucht. Man muss einige Sachen noch beachten. Also zum Beispiel darf die lokale Temperaturerhöhung im Auge einen gewissen Wert nicht überschreiten. Und es macht auch keinen Sinn, also 100 Mal in der Sekunde einen Wert zu messen vom Augeninnendruck, sondern das reicht, wenn der Wert dann minütlich oder viertelstündlich gemessen wird.
Und die Daten, die werden dann irgendwo gespeichert?
Die Daten können Sie speichern, beispielsweise über die Brille. In der Brille könnte ein Datenlogger sein. Man könnte sich auch andere Sachen noch vorstellen. Und dieser Datenlogger kann dann später ausgelesen werden, beispielsweise am PC zu Hause. Das könnte der Patient unter Umständen selber machen. Oder eben beim Arzt. Und dann kann man auch Langzeitwerte nochmal.
Aber er müsste doch eigentlich bei akutem Überdruck, Augenüberdruck, müsste da auch piepsen oder blinken oder irgendwie was machen. Oder erfährt man das erst, wenn man den PC benutzt hat?
Nein, das kommt auf den Arzt an, wie der die Therapie wählt und wie er die Sache einstellt.
Da kann es sein, dass die Brille blinkt, oder?
Ja, könnte man sich durchaus vorstellen. Akustischer Alarm oder ein optischer Alarm. Also ich denke, ein akustischer Alarm ist bei einer Brille, die der Patient aufhat, vielleicht ein bisschen besser als ein optischer Alarm.
Wenn man einen solchen Sensor implantiert hat, wie lange lebt der? Muss der irgendwann erneuert werden oder geht der gar nicht kaputt?
Also gar nicht kaputt können wir natürlich nie ausschließen.
Also ich meine, ist es ein Verschleißteil oder nicht?
Die übliche Vereinbarung ist so 10 Jahre erstmal.
Naja, das ist ja doch schon
ganz
toll.
Schön. Ja. Und beeinträchtigt der in irgendeiner Art das Sehen? Er ist ja sehr klein, wir haben ja gesagt 0,9 Zehntel Millimeter, um es mal so auszudrücken, also knapp ein Zehntel Millimeter. Sieht man dann irgendwo Flecken, wenn ich irgendwann eine weiße Wand ansehe?
Nee. Also das Sichtfeld ist dadurch nicht eingeschränkt. Ich möchte aber nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass die Maße, die ich gerade genannt habe, das sind ja nur die Maße eines einzelnen Drucksensors. Der ist natürlich auf einem kleinen Chip drauf und der Chip hat natürlich wieder andere Maße und die bewegen sich so im Bereich 2,5 x 2,5 Millimeter.
Ah ja, und trotzdem sieht man es nicht.
Nein. Beeinträchtigt das
Sichtfeld. Nun kann man ja mit dem Auge oder wollte mit dem Auge schon sehr viel mehr machen. Ich kann mich entsinnen, wir haben schon eine Sendung gemacht über ein Implantat der Netzhaut. Überhaupt eventuell auch für Blinde, dass sie wieder sehen können. Was da raus geworden ist, habe ich eigentlich gar nicht verfolgen können. Hast du was gehört, Wolfgang?
Ja, ich habe was gehört. Ich habe auch schon Bilder gesehen, die von diesen Sensoren da übermittelt wurden. Das sind natürlich noch sehr nahe Grenzen. Man kann also schwarz-weiß erkennen. Man kann auf einem dunklen Tisch eine weiße Tasse als Gegenstand erkennen. Aber viel mehr ist da nicht möglich. Noch nicht.
Aber wo wir gerade so einen Sensormann vom Fraunhofer hier haben, warum gibt es denn eigentlich keinen richtig schönen Biosensor für Zucker zu messen? Kontinuierlich, meinetwegen. Oder alle 10 Minuten. Sind Sie der Falsche, den ich da frage?
Ja, gut. Also wir haben uns mit dem Zuckersensor bislang noch nicht beschäftigt. Es ist ein Es liegt vielleicht auch daran, dass es ein Riesenmarkt ist.
Und ja, können Sie gut Geld verdienen mit.
Ja, aber die Riesenmärkte, das sind nicht unbedingt die Angelegenheit von Fraunhofer, weil Fraunhofer ist ja doch eher so ein bisschen nischenbezogen.
Naja, also Fraunhofer hört man doch überall. Wird da wirklich am meisten entwickelt in Deutschland bei den Fraunhofers?
Das ist richtig, es wird viel erforscht und geforscht, richtig. Aber Fraunhofer ist nicht typisch Massenmarkt.
So, jetzt müssen wir allerdings auch noch ein bisschen Essig in den Wein schütten, denn ich kann nicht um die Ecke gehen zum Augenarzt und sagen, mach mir mal so eine Messdose da rein. Das wird noch ein bisschen dauern.
Das wird noch ein kleines bisschen dauern. Also wir schätzen so 2 bis 3 Jahre, bis es dann regulär zum Einsatz kommen könnte.
Dieser Sensor ist aber nicht nur für Augen gedacht, sondern allgemein verwendbar.
Was macht der in der Waschmaschine?
Genau. Das waren ja andere. Der ist ja nicht in der Waschmaschine.
Ja, also wenn Sie einmal so ein Prinzip haben, dann kann man damit eigentlich sehr viele Sachen machen. Also man muss halt schauen, was möchte man messen und Druck, also über den Druck lässt sich im medizinischen Bereich sehr viel ableiten an Diagnostik. Üblicherweise wird auch die Temperatur direkt mitgemessen auf dem Chip.
Also ich würde da gerne doch mal meinen eigenen Blutdruck vielleicht alle 10 Minuten wissen und das in der Uhr ablesen können.
Ja, das ist durchaus denkbar und es gibt auch Projekte, die...
Ohne Manschette, dann ohne eine Manschette umzulegen.
Ja, genau, ohne Manschette. Es wird dann wieder ein Vollimplantat. Es würde beispielsweise im Blutgefäß sitzen oder am Blutgefäß, je nachdem.
Und könnte auch 10 Jahre halten?
Ja, also wenn ich gesagt habe 10 Jahre, dann das heißt nicht, dass es nach 10 Jahren gut, kaputt ist, okay. Aber es ist der Ansatz, ne? Also wo man sagt, ja, also so lange muss es mindestens halten.
Aber zum Beispiel Harninkontinenzsensor, dass man solche Sensoren in die Blase setzt, wäre ja auch für viele Menschen eine große Hilfe.
Ja.
Und auch der Innendruck im Kopf, im Gehirn, der Druck, der darauf lastet, auch da gibt es ja nun ganz große Probleme, weil man so etwas nicht spürt und nicht merkt. Das sind aber alles Einsatzgebiete, die jetzt denkbar geworden sind.
Ja, das ist richtig, genau.
Bisher war ja immer dieses Cochlea-Implantat, war ja eigentlich so die größte elektronische Leistung, dass man jemanden, der taub ist oder halbtaub ist, dass man den wieder zum Hören bringen kann. Fangen wir jetzt an, den Menschen zu sensorisieren?
Ja, also ich glaube, der Trend geht schon in diese Richtung hin. Ich meine, es ist ja auch, ja, man erspart den Menschen ja auch jede Menge andere unangenehme Dinge dadurch. Die ethischen Fragen sind natürlich noch abzuklären und abzuwägen.
Naja, ich glaube, wenn man bei den Betroffenen danach fragen würde, die würden ganz klar sagen, wenn es mir hilft, dann ist das ja in Ordnung. Zwangsweise irgend sowas einzubauen in den Menschen, das halte ich auch nicht für richtig, aber darum geht es ja auch nicht.
Wer würde denn so etwas implantieren? Ist das ein normaler Augenarzt oder muss da eine Spezialklinik herhalten für? Ist das so kompliziert? Oder?
Also ich denke, ein normaler Augenarzt wird das nicht leisten können, eine Implantation. Das, ich denke, das würde schon in einer Augenklinik gemacht werden. Weil es ist ja nun doch ein operativer Eingriff. Und ob diese Sachen ambulant laufen, das möchte ich jetzt auch gar nicht beurteilen.
Muss denn der Sensor noch justiert werden, wenn er ins Auge eingepflanzt wurde?
Ja, der wird noch kalibriert.
Das machen Sie dann auch von außen?
Ja, das kann man alles von außen machen. Kein Problem, ja. Aber es ist halt, jeder Sensor reagiert auf die äußeren Umgebungen, die er sieht, immer ein bisschen anders. Und das muss man auch kurz rausrechnen. Und wie gesagt, auch die Temperatur spielt dann noch eine Rolle. Das kann aber eingestellt werden und wird einmal justiert bzw. kalibriert und dann hält es auch.
Ja, ich glaube, wir können da einigen Leuten helfen. Gibt es viele Leute, die mit dem Augendruck zu tun haben?
Ja, also das sind ja in erster Linie die Patienten, die am grünen Star leiden. Und das sind ja doch schon ein beträchtlicher Teil.
Ja, die Statistik sagt, 90% aller 65- bis 75-Jährigen haben mit erhöhten Augeninnendruck zu kämpfen.
Ja.
Mein Augenarzt hat mir auch gesagt, dass wir uns in sechs Jahren irgendwo anders wiedersehen. Der hat auch angedeutet, dass ich dran wäre mit dem grünen Star.
Ja.
6 Jahre, meint er.
Naja, da kommt die Entwicklung gerade richtig für dich.
Ja. Ja,
okay. Herr van den Boom, herzlichen Dank, dass Sie das für die Menschheit tun und dass Sie auch dem Kollegen Back jetzt Perspektiven eröffnet haben.
Schicken Sie mal so ein kleines Sensörchen darüber. Geht ja in den Briefumschlag rein. Ich drück mir den dann selbst rein.
Ja, super.
Danke. Okay. Schönen Tag nach Duisburg.
Okay. Ja. Tschüss. Ja, danke. Tschüss.
Ja, Wolfgang Back, ich habe ein Quiz vorbereitet. Ich möchte also mal dein Wissen testen.
Ein kleiner Pilava oder Jauch?
Nee, ich mag das nicht, ist egal. Also, 1943 sagte jemand, ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht 5 Computer gibt.
Herr Gordon. 43?
1943.
Auf jeden Fall nicht der Zuse, denn der Zuse, der hat mehr vorhergesehen. Mhm. Bei IBM, wie hieß der Typ da bei IBM? Mhm. Watson?
Thomas Watson, ganz genau, Herr Back, 10 Punkte. Thomas Watson ist also ein Mitbegründer von IBM, International Business Matrix.
Aus der Hollerith-Maschine.
Ja. Und die haben dann später nicht 5 Computer, sondern Millionen von Computern verkauft.
Aber heute wieder weniger.
Naja, gut, okay, alles geht vorbei. Gehen wir mal weiter. 1977 sagte jemand, es gibt keinen Grund dafür, dass jemand einen Computer zu Hause haben will.
Ach, das war der von Digital Equipment, der Olsen, ne?
Ken Olsen, ganz
Ken
genau.
Ken Olsen, ja.
Der Herr Back ist gut, ja. Ja, ja, also Deckt, übrigens das Unternehmen Deckt gibt's ja heute nicht mehr. Das wurde von dem Rivalen Compaq übernommen. Und Compaq, das waren 98, und Compaq wurde wiederum 2002 von HP, von Hewlett-Packard übernommen. Ja. Also, naja, der mit seiner Aussage.
Ja.
Eine ganz, ganz lustige Geschichte. Die Antwort wird die Leute überraschen. 1989, Aussage, 89. OS2, teilweise auch als OS halbe bezeichnet, wird das Betriebssystem der 90er Jahre. Wer sagte das?
Der Liefen von Wobis?
Nein, das war Bill Gates.
Ah.
Das Betriebssystem OS2 wurde von Microsoft und IBM Nachfolger von Windows propagiert.
Genau, und dann ist plötzlich der Bill Gates abgesprungen und hat selbst entwickelt.
Ja, fürchterliche Marketingfehler gemacht und so weiter.
Ja, ja.
Oder eine andere Sache, 1995. Das Internet ist nur ein Hype.
Gates?
Genau, schon wieder Gates, der Kerl, den
das hat man ja, mit. Das hat man ja auch gemerkt, denn er hing ja lange Zeit mit seinem Explorer.
Ja, er hat das
hinterher.
Gar nicht ernst genommen,
nein,
ja, er hat
ja,
das
ja,
so
ja,
offen.
Ja, ja.
Aber dann 1985 mal hinein, tragbare Computer sind nur ein Nischenthema. Für einen Reporter, der unterwegs Notizen aufschreiben will, also für dich, ist das interessant. Aber für den Durchschnittsbenutzer sind diese Geräte nicht nützlich und es gibt auch keine Software dafür. Wer hat denn das gesagt?
Auch Gates?
Nein.
Jobs?
Jobs. Steve Jobs, der Apple-Gründer, hat das gesagt und hat es damals dem Playboy gesagt. Das wurde also im Playboy ganz groß herausgestellt im Februar 85. Apple brachte aber dann doch seinen ersten tragbaren Computer 91 auf den Markt, den PowerBook. Zu der Zeit war allerdings Jobs nicht der Apple-Chef.
Okay, so kann sich vieles ändern.
So kann sich vieles ändern.
So ändert sich das und die Vorhersagen stimmen nicht immer. Ich weiß noch,
die
wie
meisten
unser,
haben nicht
und,
gestimmt.
Ja, wie unser Bundespostminister sagte, wir werden zur Jahrtausendwende
eine Million
Handys haben.
Ja.
Dabei hatten wir 7 Millionen. Also,
ja.
Aber immerhin. Ne? So, das war's mal wieder für heute.
Du hast
heute
gut abgeschnitten, muss ich ehrlich sagen.
Ja, klar. Und wir nehmen den Daumen hoch.
Ja, hoch, na ganz nach oben. Hoch, ja.
Sagen EBIP.
EBIP immer, klar. Und jetzt?
Und keine Online-Durchführung.
Ja, da schließe ich mich hundertprozentig an. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2008.